Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wir simulieren. Wir simulieren, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln könnte. Haben sich Forschende von der Uni Oxford auf die Fahne geschrieben. Das Team rund um Dr. Moritz Krämer. Was braucht man dazu? Daten, Daten, Daten. Ich habe mit Moritz Krämer gesprochen und ihn gefragt, du simulierst die Ausbreitung von Krankheiten quasi am Computer. Was machst du da genau und was machst du vor allen Dingen auch anders als andere Epidemiologen?
Genau, wir beschäftigen uns hier bei uns in der Arbeitsgruppe wirklich mit der geografischen Verbreitung von Infektionskrankheiten und haben da verschiedenste Aspekte, die wir irgendwie berücksichtigen. Also auf der einen Seite ist es erstmal ganz klar, sich anzugucken, irgendwie welche Daten gibt es überhaupt jetzt über einen bestimmten Gesundheitsausbruch. So viel der Arbeit, die wir machen in der Arbeitsgruppe mit so 5, 6 Leuten hier, ist Datenakquise. Also gucken irgendwie, jetzt ist hier ein neuer Ausbruch, jetzt geht es irgendwie um bestimmte Fragestellungen und welche Daten sind überhaupt vorhanden, um diese Fragen so erstmal zu beantworten. Das ist erstmal so die erste Sache, die wir so machen. Und dann geht es irgendwie darum zu sagen, okay, wie können wir mathematisch oder statistisch modellieren, wie sich zum Beispiel jetzt ein Gesundheitsausbruch verbreitet hat. Und da stellen wir eben besonders die Frage, wie das eben sich geografisch verteilt. Und das ist vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen anders als so klassische Epidemiologie. Ja, und das ist, würde ich sagen, jetzt erstmal sind erstmal so die Dinge, die wir bei uns versuchen so anzugehen.
Das heißt, Daten werden gesammelt. Also das klang jetzt so rückwirkend, dass man rückwirkend gucken kann, wie hat sich dann das alles entwickelt und so. Geht das auch mit Blick in die Zukunft? Also kann man quasi durch die Simulation auch nach vorne gucken?
Ja, absolut. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Also erstmal die Frage, lass uns erstmal verstehen, wie dieser Prozess der Verbreitung in der Vergangenheit war und diese Informationen dann benutzen, um für die Zukunft zu simulieren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben damals, als der Zika-Ausbruch in Südamerika war und in Brasilien ja ganz stark am Anfang, haben wir uns erstmal angeschaut, wie kam überhaupt die Krankheit jetzt nach Brasilien, ne? Also irgendwie aus welchen Regionen kam die, wurde eingetragen. Und dann die zweite Frage war sofort irgendwie, was ist jetzt überhaupt das Risiko, dass sich die Krankheit weiter verbreitet, auch zum Beispiel nach Florida, wo ja auch die Moskitos zum Beispiel sind, die Zika übertragen. Und da haben wir dann ein Computermodell gebaut sozusagen, was dann nach vorne simuliert, was das Risiko eben ist, dass die Krankheit dann eben in einer neuen Region eingetragen wird.
Ihr guckt euch ja auch das Coronavirus an. Kannst du da zum Beispiel mal was dazu sagen, warum wir in Deutschland sehr viele Corona-Fälle beispielsweise in NRW haben, aber nur sehr wenige in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein?
Ja, super Frage und ist natürlich extrem komplex. Also da gibt es vielleicht auch noch nicht finale Antworten. Was wir aber wissen von jetzt der Analyse, die wir jetzt bei uns in der Arbeitsgruppe erstmal gemacht haben, ist, dass es von zwei Dingen stark abhängt. Auf der einen Seite erstmal, was ist überhaupt das Risiko, dass der Coronavirus in gewisse Regionen eingetragen wird? Also da geht es eben stark darum, sich anzuschauen, wo gibt es viel Virus? Und wie sind die Verbindungen zu den Regionen von Menschen, die ja immer in Bewegung sind, zu Regionen, die zum Beispiel ein Virus noch nicht haben? Und da sind natürlich Ballungsräume, Regionen, die viele Leute empfangen, weil da eben viel Aktivität ist, ist erstmal ein höheres Risiko, dass die Krankheit eingetragen wird. Das ist sozusagen der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist dann das Risiko, dass dann in dieser Region, wo das Virus dann ankommt, sich dann dort weiter verbreitet. Und das hängt eben von geografischen Faktoren zum Beispiel ab, wie viele Leute zusammenleben, ne? Und wie viele Leute in Kontakt kommen und wie in diesen Ballungsräumen eben da viel Interaktion von Menschen ist, was dann ja, das ist ja auch recht intuitiv, beeinflusst, dass es eben mehr Infektionsgeschehen gibt, wenn mehr Leute in Kontakt kommen. Und das könnte man auch so zurückführen, so ein bisschen auf das Infektionsgeschehen, das wir jetzt gesehen haben über die letzten 10 Monate und jetzt natürlich auch in der Zukunft irgendwie weiter berücksichtigen wollen, dass in ländlichen Regionen am Anfang erstmal nicht so viel Infektionsgeschehen war und das Infektionsgeschehen sich eher konzentriert hat in den großen Städten.
Das heißt, ihr habt euch da die Ballungsräume angeschaut. Welche Rolle spielen denn auch klimatische Rahmenbedingungen?
Ja, das ist noch eine recht offene Frage in der Epidemiologie, in der Forschung wirklich. Ja, wir haben uns das ein bisschen angeschaut selbst, inwieweit das jetzt eine Rolle gespielt hat in der ersten Welle in dieser ersten Phase der Epidemie. Und es hat jetzt irgendwie nicht groß das Infektionsgeschehen beeinflusst. Man muss aber sagen, vielleicht, dass da auch das Wetter oder die klimatischen Bedingungen interagieren mit wie sich Leute verhalten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn natürlich draußen schlechteres Wetter ist, dann treffen sich die Leute ja vermehrt drinnen. Und das hat natürlich dann Einfluss darauf, inwieweit das Risiko sich verteilt in Bezug auf das Infektionsgeschehen. Deswegen würde ich sagen, es ist immer sozusagen so eine Debatte hin und her. Ne? Also was das Wetter beeinflusst, zwei Dinge. Einmal das Virus an sich biologisch, aber eben auch, wie sich Leute verhalten. Und eben gerade, weil ja noch so viele Leute noch nicht das Virus hatten, sind die natürlich in dem Fall auch, man sagt im Englischen ja susceptible oder empfänglich, dass sie ein Virus bekommen. Und das hat dann eben Einfluss darauf, inwieweit das Infektionsgeschehen sich weiter verteilt.
Was sind die wichtigsten politischen Entscheidungen, die man jetzt quasi ableiten kann aus deinen Untersuchungen?
Generell, also ich habe ja angefangen, über die Coronavirus zu arbeiten, Anfang Januar sehr, sehr früh. Mhm. Und da haben wir uns stark beschäftigt mit der Frage, was ist denn diese Rolle von Maßnahmen gegen den Coronavirus, um den unter Kontrolle zu bekommen oder diese Ausbrüche unter Kontrolle zu bekommen, vor allem mit unseren Kollegen damals in China, haben eben versucht herauszuarbeiten, inwieweit Maßnahmen wie zum Beispiel die Travel Restrictions einzuführen, ob das irgendwie einen Einfluss hat auf das Infektionsgeschehen. Was wir da erkannt haben in dieser Arbeit, die dann im März auch publiziert wurde in Science, war, dass wenn diese Travel Restrictions eingeführt würden, also dann doch sehr, sehr früh Reisebeschränkungen, genau. Wenn Reisebeschränkungen eingeführt würden, dann doch ist das am effektivsten, wenn das früh gemacht wird. Also frühe Intervention war ein Thema, was wir klar rausgearbeitet haben damals, auch schon sehr, sehr früh. Und es wurde ja auch dann sehr stark angenommen von verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt, also wie zum Beispiel Neuseeland, Australien, Taiwan und so weiter. Die haben ja sehr schnell reagiert und dann auch das Infektionsgeschehen sehr, sehr klein gehalten. Das war jetzt erstmal so eine Frage, die wir damals beantwortet haben und die auch politische Entscheidungen nach sich gezogen hat. Und eine zweite Sache wäre vielleicht zu sagen, okay, diese geografischen Faktoren spielen eine ziemlich große Rolle. Also eben, you know, ob das jetzt irgendwie Dichte in einer Stadt ist, you know, wie Leute zusammenleben zum Beispiel. Das hat einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Und was das eigentlich bedeutet und was wir da rausbekommen haben, war, dass in größeren Städten das Infektionsgeschehen doch länger dauert. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass wenn dort eben Ausbrüche stattfinden, was wir heute auch viel sehen, dass diese eben länger anhalten, weil eben mehr Leute einfach in Kontakt treten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass vielleicht Maßnahmen dann länger in Städten angehalten werden müssen, als zum Beispiel jetzt in ländlichen Regionen.
Was würdest du sagen, da kann man vielleicht direkt an den Punkt auch anknüpfen, was sind denn die wichtigsten Konsequenzen aus deinen Untersuchungen für individuelles Verhalten, also für jede Einzelne, für jeden Einzelnen?
Ja, das ist natürlich immer eine spannende Frage und auch eine, die viele meiner Freunde mir stellen, wenn die anrufen und Fragen stellen.
Was
und
soll
als
ich
Populations
machen?
Genau, ich bin ja Populationsepidemiologe und da gucke ich mir natürlich eher das Geschehen an, auf die ganze Population bezogen. Was wir natürlich aber gesehen haben und was ja auch klar ist, was jetzt nicht nur in Bezug auf meine Arbeit klar ist, ist, dass in Räumen, die schlecht durchlüftet sind zum Beispiel, das Ansteckungsverhalten eben einfach höher ist. Und umso mehr Leute infiziert sind, umso höher das Risiko natürlich auch ist, dass man auf Leute trifft, die infiziert sind. Das heißt, dass man schon irgendwie beachten sollte, um sich herum, wie viel Infektionsgeschehen gibt es, um dann darauf irgendwie aufbauend auch dann sich selber ein bisschen anzupassen. Das sind so Dinge, die ich dann auch immer wieder den Leuten oder meinen Freunden sage, die dann mal anrufen und fragen, wie sie sich denn zu verhalten haben. Ja. Und eine andere Sache vielleicht in Bezug auf einfach, wie wir uns heute bewegen und wenn wir auch Leute treffen, die vielleicht älter sind, also einfach zu gucken, dass man sich da gut schützt, bevor man Leute trifft, die doch eher auch dann ein höheres Risiko haben, eine schwere Infektions- oder Krankheitsverlauf zu haben.
Ja, das sind wir jetzt, glaube ich, alle auch ein bisschen gewöhnt und ziehen das jetzt auch alles durch. Wenn wir nach vorne gucken, das macht ihr ja auch. Was erwartest du denn für eine Entwicklung der Pandemie?
Naja, es sieht ja jetzt wieder vermehrt so aus, als hätten wir sehr großes Infektionsgeschehen in Europa und auch wieder in den USA geht es ja auch wieder hoch. Das sind Dinge, die natürlich jetzt erstmal, mit denen wir jetzt erstmal irgendwie wieder klarkommen müssen. Und da erwarte ich auch, dass jetzt erstmal über die nächsten Monate, gerade weil wir an den Winter gehen, dass sich das dann auch einfach weiter großes Infektionsgeschehen da ist. Mhm. Man sieht ja jetzt auch, dass zum Beispiel die Fälle schon sehr, sehr hoch sind in verschiedensten Ländern, was auch zeigt, dass teilweise das Infektionsgeschehen schon sehr weit geografisch verbreitet ist. Also dass wir flächendeckend viel Infektionsgeschehen haben, was dann auch bedeutet, dass es auch länger anhalten wird. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, auf jeden Fall in Europa und in den USA. Ich arbeite auch viel in Brasilien und Mexiko. Was wir da sehen, sind Regionen, die riesige Ausbrüche hatten, wie zum Beispiel Manaus, im Amazonasgebiet, wo um die 60% der Leute infiziert waren schon. und wo wir jetzt wieder ein neues Infektionsgeschehen sehen. Das ist natürlich was super Interessantes. Also wie sieht das überhaupt aus? Wie lange sind die Leute immun und sind auch beschützt für eine weitere Neuinfektion von Coronavirus? Und das sind Dinge, die weiterhin natürlich eine Rolle spielen in der Forschung und wo wir wirklich gucken müssen, inwieweit eben Bevölkerungsgruppen, die schon viele Infektionsgeschehen hatten, dann auch teilweise vielleicht neue Wiederinfektionen haben können nach Monaten von wenig Infektionsgeschehen.
Dr. Moritz Krämer untersucht mit seiner Arbeitsgruppe an der Uni Oxford, wie sich das Coronavirus besonders stark ausbreiten kann und simuliert anhand von Daten die Ausbreitung am Computer.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.